Genau um diesen Gott geht es auch heute und bin gespannt, was du am Ende für dich mitnimmst. Okay, was ist der Unterschied zwischen einem Gottesdienstbesucher hier vor Ort und einem Online-Gottesdienstbesucher? Das ist keine rhetorische Frage, ich beantworte sie direkt selber. Online-Gottesdienstbesucher sind ehrlicher. Wenn denen was nicht passt, gehen sie sofort. Vielleicht ist der erste schon wieder weg. Hat Musik nicht gepasst, war zu laut, zu leise, zu viel Deutsch, keine Ahnung. Ja, schon wieder weg. Und klicken sich in den nächsten Kanal rein. Live-Gottesdienstbesucher bleiben sitzen. Auch wenn es ihnen nicht passt. Sie gehen nicht. Ich habe das noch selten erlebt. Und wenn jemand geht, dann meistens nur deshalb, weil er zum Klo geht, aber dann auch ziemlich bald dann wieder zurückkommt. Mag sein, jetzt sind die Nächsten schon wieder weg, weil ihnen diese Einleitung zu blöd war und sie denken, was ist denn das für eine Veranstaltung? Hier geht ja gar nicht. Und es kommt noch schlimmer. Andere werden gleich denken, ach du, darf man das hier sagen? Ja. Scheiße. Oder was sagst du, wenn du so richtig erschrickst? Mag sein, der Predigtext erschreckt dich gleich. Oder er ärgert dich. Oder er langweilt dich. Weil es gar nicht deine Fragen sind, du hast ganz andere Fragen. Alles Gründe, dich sofort rauszuklicken, wegzuklicken und zu verabschieden. Ich bin mal gespannt, ob vor Ort heute auch jemand gehen wird. Es wäre schade. Ich wünsche mir, dass wir es alle miteinander heute aushalten bis zum Schluss und wir anschließend ins Gespräch kommen. Ja, soweit es hier vor Ort möglich und erlaubt ist, aber wir können ja auch nachher in einer anderen Weise kommunizieren, per Mail oder anrufen oder was auch immer. Wie vorher angekündigt, denken wir heute über einen Bibelabschnitt aus dem Lukas-Evangelium nach, Kapitel 13. Vor zwei Wochen habe ich über diesen einen Vers aus diesem Abschnitt gepredigt und heute der ganze Abschnitt. Und dieser Bibelabschnitt erschreckt dich gleich oder er ärgert dich oder er langweilt dich. Ich lese den Bibelabschnitt, Lukas-Evangelium, Kapitel 13, Vers 22 bis 30. Jesus setzte seine Reise nach Jerusalem fort. Er zog von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und überall lehrte er. Einmal wurde er gefragt, Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Jesus antwortete, setzt alles daran, durch die enge Tür einzutreten, denn das sage ich euch, viele werden versuchen einzutreten und es wird ihnen nicht gelingen. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür abgeschlossen hat, werdet ihr draußen stehen, an der Tür klopfen und rufen, Herr, mach uns auf. Doch er wird euch antworten, ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr einwenden, wir haben doch mit dir gegessen und getrunken und du hast auf den Straßen unserer Stadt gelehrt. Er aber wird euch noch einmal dasselbe antworten, ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, woher ihr seid, geht alle weg von mir, ihr mit eurem unrechten Treiben. Dort draußen bleibt für euch nichts als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben, wenn ihr sehen werdet, dass Abraham, Isaak und Jakob samt allen Propheten im Reich Gottes sind, ihr aber ausgeschlossen seid. Von Osten und Westen und von Norden und Süden werden Menschen kommen und sich im Reich Gottes zu Tisch setzen. Es gibt Letzte, die werden Erste sein, und Erste, die werden Letzte sein. Da steckt ganz viel drin. Du bist vielleicht an einem Punkt hängen geblieben in diesem Text, hast dich erschreckt oder gelangweilt oder geärgert, je nachdem. Letzteres, also mit dem gelangweilt, vielleicht deshalb, weil du keinen Bezug zum Bibeltext für dich entdeckt hast. Zu weit weg, zu schräg, ganz andere Fragen, nicht deine Themen. Ich hoffe, du bleibst trotzdem dabei und profitierst vom weiteren Zuhören. Ich habe drei Überschriften für diesen Bibeltext. Erstens, Frag nicht so falsch. Zweitens, sei Zweitens, sei nicht so sicher. Drittens, denk nicht so eng. Drei Überschriften. Frag nicht so falsch, sei nicht so sicher. Drittens, denk nicht so eng. Wir fangen natürlich mit dem ersten an. Frag nicht so falsch. Ganz kurz die Situation. Jesus war unterwegs Richtung Jerusalem. Er hat gepredigt, er hat gelehrt, er hat den Leuten das Alte Testament erklärt, was auch sonst. Und dann kam einer zu ihm und hat ihm eine Frage gestellt. Sie lautet: Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Verstehst du diese Frage? Was will der denn wissen? Ist irgendwo ein Schiff untergegangen? Hatten wir einen Lawinenabgang oder brennt irgendwo ein Haus? Wer muss wie und wo gerettet werden? Das ist eine ganz spezielle Frage und sie setzt etwas voraus. Sie setzt voraus, dass diesem Fragesteller bewusst war, dass Rettung ein Thema ist. Und ihm und allen Umstehenden war klar, dass es in diesem speziellen, konkreten Fall nicht um Rettung von Schiffbrüchigen, irgendwelche Lawinenopfer oder Leute, die in einem brennenden Haus sind, geht. Sondern Rettung in einem übertragenen Sinn, Rettung im Sinne von Umkehren, im Sinne von Heimat finden, von Orientierung bekommen, von, wie soll man sagen, Zuhause erleben. Versöhnung und Frieden ganz persönlich entdecken und erleben, Geborgenheit spüren von Gott, mit Gott. Um das geht's. Interessiert dich das? Ist das überhaupt dein Thema? Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Und wenn ja, warum? Herausfordernd für uns Prediger bei so Online-Gottesdiensten ist ja, dass wir keine Ahnung haben, wer auf der anderen Seite sitzt, wer zuschaut, wir können nur ahnen. Und so im Laufe der Zeit kriegt man so die eine oder andere Rückmeldung, sagen die Leute, ja, ich bin übrigens auch dabei, ich habe deinen WhatsApp-Status auch gelesen und habe mich da reingeklickt und so weiter und so weiter. Aber schlussendlich wissen wir es nicht. Wir gehen davon aus, dass es eine ganz bunte Truppe ist. Vom langjährigen Christen auf der einen Seite bis zum sehr kritischen, distanzierten Beobachter auf der anderen Seite. Und das ist ganz wunderbar, dass wir so eine große Bandbreite haben. Herrlich. Und gleichzeitig natürlich herausfordernd, weil ich euch nicht sehen kann. Wir machen mal so eine kleine Standortbestimmung. Du kannst gleich mitmachen. Wir machen das ganz simpel. Wir malen mal ein kleines Haus. Haus, Fenster, Kamin haben wir auch noch. Okay. Du kannst für dich, in diesem Haus wohnt Gott. Okay? Du kannst für dich jetzt mal bestimmen, wo würdest du dich aktuell einzeichnen? Bist du Gottes Mitbewohner im Haus? Bist du ein von weit weg Beobachter? Bist du ein lass mal aus der Nähe etwas genauer Hinschauer? Oder bist du ein ich will endlich rein Mensch? Nimm jetzt mal ein Edding zu Hause und mal an deinem Bildschirm irgendwo ein Kreuz hin. Ja, nein, Spaß. Überleg dir mal im übertragenen Sinn, wo würdest du dich einordnen, ganz persönlich, wo stehst du aktuell in Bezug auf Gott und den Glauben? Einordnen ist das eine. Und eine zweite, etwas größere Herausforderung noch, in welche Richtung bist du unterwegs? Auf Gottes Haus zu? Von ihm weg oder irgendwie so, keine Ahnung wie. Ja, also überleg mal ganz kurz, mach mal eine kleine Standortbestimmung für dich. Du kannst dich jetzt irgendwo zuordnen. Okay, die hier im Saal haben das für sich auch so gemacht. Passt soweit. Halt es mal für dich fest. Wir kommen wieder zu der ersten Seite. Wir sind noch beim ersten Punkt. Frag nicht so falsch. Sicher stimmst du mir zu, wenn ich behaupte, je nachdem, wo du dich gerade eingezeichnet hast auf diesem Bild, hast du ganz andere Fragen. Diese Frage dieses Mannes war eher so eine Frage von Leuten, die schon im Haus drin sind. Oder zumindest meinen, dass sie im Haus drin sind. Dazu kommen wir noch. Unsere erste Frage lautet ja, Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Jesus beantwortet diese Frage nicht. Was sagt er? Direkt im Satz danach, als diese Frage gestellt wurde, er sagt, setzt alles daran, durch die enge Tür einzutreten, denn das sage ich euch, viele werden versuchen einzutreten und es wird ihnen nicht gelingen. Das war nicht die Antwort auf die Frage. Aber wir müssen zuerst noch wissen, der Fragende hat wahrscheinlich nicht für sich selber gefragt, sondern er hat für andere gefragt. Und vorausgesetzt, dass bei ihm selber ja alles geklärt ist, wahrscheinlich in einem positiven Sinn. Er gehört ja schon dazu, zu diesen sogenannten Geretteten. Hätte Jesus diese Frage beantworten wollen, dann vielleicht mit drei Varianten. Erstens, es werden alle gerettet. Kein Stress. Easy. Zweitens, es wird keiner gerettet. Sorry. Ihr habt es alle nicht gepackt. Oder drittens, es werden schlussendlich 6,25% gerettet. Was würde der Fragende mit der dritten Antwort anfangen? Ist es so eine Info für Wikipedia? Übrigens, damit alle es wissen, Jesus sagt, am Ende werden 6,25% der Menschen gerettet werden. Und dann? Alle Statistiker sind zufrieden und die anderen Menschen? Deshalb frag nicht so falsch. Es gibt Fragen, die man recht einfach erklären kann und rausfinden kann. Zum Beispiel die Frage, ob ein Maulwurf blind ist. Das kannst du rausfinden. Ja, das wurde untersucht. Ja, Ein Maulwurf ist blind. Oder du kannst relativ einfach rausfinden, wie viel Wasser ist in einem Stück Buchenholz. Kann man rausfinden, kann man erklären. Das sind Tatsachen, die stimmen einfach. Ob ich mich dafür interessiere oder nicht, es ist Fakt. Jesus sagt, frag nicht so falsch. Setzt alles daran, durch die enge Tür einzutreten, denn das sage ich euch, viele werden versuchen einzutreten und es wird ihnen nicht gelingen. Gott informiert nicht über Statistiken, über Zahlen. Gott fordert uns immer wieder heraus. Er fordert uns heraus, Stellung zu beziehen. Wo stehst du? Wo stehst du? Und in welche Richtung bist du unterwegs? Er fordert uns heraus, uns zu positionieren. Vertrauen oder nicht, glauben oder nicht, Versöhnung annehmen oder nicht. Das ist weit mehr als die Frage nach der Sehkraft eines Maulwurfs. Diese Info mit der Maulwurf verändert mein Leben 0,0. Ich denke, das arme Tier, okay, es ist blind, muss den ganzen Nacht, Tag und Nacht in der dunklen Erde und sieht nicht mal was. Tut mir vielleicht ein bisschen leid, aber ehrlich gesagt, es tangiert mich global gesehen nur wirklich peripher. Also auf gut Deutsch gar nicht. Aber Gottes Zuspruch und Anspruch fordert mich heraus. Genau darauf zielt er ab, das möchte er. Und dann geht es nicht um Statistik und Zahlen und Prozente und so weiter, sondern geht es um einzelne Menschen, dann geht es um dich und dann geht es um mich. Jeder für sich wird persönlich herausgefordert. Setzt alles daran, durch die enge Tür einzutreten, denn das sage ich euch, viele werden versuchen einzutreten und es wird ihnen nicht gelingen. Ich habe an dieser Stelle in der Vorbereitung an unsere Hochzeitseinladungen gedacht. Meine Frau, wie immer gut sortiert, hat sie natürlich sofort gefunden. Die haben wir damals selbst gebastelt. Ja, also wirklich in mühevoller Kleinarbeit. Wir haben uns damals sehr viele Gedanken gemacht, wen wir einladen werden. Der Platz war begrenzt, die Familie- und Freundeskreis war groß. Ja. Einige haben dann so eine Einladung bekommen. Und viele von denen sind auch gekommen. 18. März 2000, Garmisch-Partenkirchen, Freie Evangelische Gemeinden. Jesus sagt, kämpft darum, dass ihr eintreten dürft. Ihr sollt nicht gegen andere kämpfen, sondern ihr sollt kämpfen zum Beispiel gegen eure Bequemlichkeit, gegen eure eigenen falschen Vorstellungen, gegen schlechte Gewohnheiten. Ihr sollt kämpfen gegen alles, was euch auf diesem Weg zu mir hin im Weg steht. Ganz wichtig, Vorsicht, Missverständnis 1. Einen Platz an Gottes Tafelrunde kann man sich nicht erkämpfen oder verdienen oder sich vordrängeln oder gerade noch irgendwie so einen Platz. Nein, das nicht. Einen Platz an Gottes Tafelrunde erkämpft man, indem man klar ausgerichtet ist. Da will ich hin. Das ist mein Fokus. Darauf richte ich mich aus. Das ist mein Ziel. Dafür gebe ich alles. Wie bei einem Lauf. Start, Ziel. Habt ihr schon mal einen Läufer gesehen, der da ein paar Umwege dreht? Schwierig. Unnötige Zeit. Verbraten. Umsonst. Und je näher ich komme, unterwegs, erlebe ich das schon. Und ich glaube schon von ganz von Anfang an, erlebe ich die Liebe Gottes. Eberhard Jung hat am vergangenen Sonntag darüber was gesagt. Ich erlebe die Liebe Gottes. Ich sehe den Vater stehen und warten. Er will mich liebend gern dabei haben. Er steht an der Tür und begrüßt mich. Herzlich willkommen. Wir haben dich erwartet. Dieser Moment, wenn Gott und Mensch sich begegnen zum ersten Mal, das ist so wunderbar und das ist so herrlich. Und ich habe diese Bilder vor Augen, da treibt es mir auch jetzt regelmäßig die Tränen ins Gesicht. Das ist für mich so groß. Und ich freue mich von Herzen schon wieder auf diese Momente im Herbst diesen Jahres. Schwabenhalle hier, Augsburg, Musical, live on stage. Danach wird es diese Möglichkeit geben, dass du kämpfen kannst gegen deine eigene Bequemlichkeit aufzustehen, weil du merkst, es ist jetzt dran, Gott zu begegnen. Grandios. Wir haben damals eine begrenzte Anzahl von Einladungen verschickt. Es ging wirklich nicht mehr. Wir haben ewig am Stuhlplan hin und her gedoktert, wen setzen wir zu wem. Meine Frau wollte gerne, dass die unverheirateten Theologiestudenten neben den unverheirateten Ladies aus Garmisch sitzen. Ich weiß auch nicht warum, aber das war so ihr Ziel. Ne? Ich hatte ein bisschen andere Ziele, wir haben schlussendlich ganz gut hingekriegt. Ich glaube nicht, dass aus dieser Hochzeitsfeier eine weitere Beziehung hervorgegangen ist, aber wir hatten trotzdem einen schönen Tag. Na? Okay. Es war das will ich sagen, der Platz bei uns war begrenzt. Gott hat sehr viel Platz. Er hat ohne Ende Platz. Er will alle dabei haben. Das habe ich vor 2 Wochen schon gesagt. Und er lädt auch alle ein. Er lädt alle ein. Und noch besser, er hat seine Einladung bereits verschickt. Die Einladung ist verschickt. Jesus persönlich ist die Einladung. Er ist gekommen. Er wurde geschickt zu uns, zu dir, zu mir. Er selbst die Einladung Gottes. Er sagt von sich, ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Johannes Evangelium Kapitel 10. Woran, ich sage es nochmal, weil es so wichtig ist, worin besteht jetzt noch mein Kampf? Sich Jesus zuzuwenden, ihn Herr sein zu lassen, ihm zu vertrauen, auf ihn fokussiert zu sein, das ist nicht immer leicht. Da ist so viel anderes, was sich dazwischen drängt und dazwischen schiebt. Das ist Ringen, das ist Kampf und das hört auch nicht auf. die Ausrichtung zu behalten, die Zielrichtung zu behalten, den Fokus zu behalten, auf Kurs zu bleiben, das ist der Kampf. Mein Gegner bin ich oft selbst. Ja, ich will diese Einladung von Gott annehmen. Ich will kommen, ich will dabei sein. Danke von Herzen für die offene Türe. Danke für den Platz an deiner Tafel. Ja, ich glaube, ich vertraue dir, Jesus. Und ja, immer wieder heißt es dann auch, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und auch genau das, dieser Satz ist Ausdruck meines Kämpfens, ist Ringen. Wo stehst du aktuell? Wir machen sonst immer Pause am Schluss. Ich würde gern heute Pause nach jedem Punkt kurz machen. Ja, die Frage ist, wo stehst du aktuell und womit kämpfst du am meisten? Jeder für sich mal kurz nachdenken, reflektieren, sich das vor Augen führen. Wo stehst du aktuell und womit kämpfst du am meisten? Okay, zweiter Punkt. Spannende Fragen. Sei nicht so sicher. Jetzt wird's dramatisch. Wie bitte? Du willst uns nicht kennen. Wir haben mit dir gegessen. Wir waren deine Hausgenossen. Da fehlen einem die Worte. Tischgemeinschaft ist nach der damaligen Sitte, ich glaube, wir können uns das noch vorstellen, die engste Gemeinschaft unter Freunden. Wir waren doch bei deinen Zuhörern. Wir standen doch in der Menge. Du wirst uns doch nicht Interesselosigkeit vorwerfen können an diesen ganzen religiösen Themen. Wir sind doch in der Gemeinde. Wir gehören doch zu den Treuen, langjährige Mitarbeiter, Hauptamtliche vielleicht sogar. Ich kenne euch nicht. Ihr seid nicht dabei. So hart es ist, Jesus sagt, es wird ein Drinnen und Draußen geben. Das mag man heute überhaupt nicht hören. Ich konfrontiere uns mit Gottes Aussagen. Jetzt ist spannend und das könnte uns helfen. Ich glaube, das ist eine richtige Spur. Kennen meint in der Bibel weit mehr als ein, ich kenne den Busfahrer, der mich morgens immer in die Stadt bringt. Wir grüßen uns hinter der Maske irgendwie. Ja, das heißt, ich kenne ihn im Sinne von, ich weiß, wie er aussieht. Kennen in diesem Zusammenhang, wie Jesus es meint, meint ein inniges Verbundensein, ein Interesse aneinander, ein Festhalten aneinander, ein fest Verbundensein miteinander. Es sitzen heute sicherlich einige Leute vor den Bildschirmen, die von sich sagen würden und vorher das so festgehalten sind, dass sie dabei sind, auf dem Weg, Jesus kennenzulernen. Du willst es wissen und erfahren, selber erfahren. Du hast schon manches vielleicht gehört, schon etliche Predigten hier zugeschaut, Gottesdienste mitgefeiert, jetzt willst du selber. Immer näher dran, immer mehr Berührungspunkte. Dieser Weg, sage dir, hat ein Ziel. Wenn du durch die Tür durchgegangen bist, dann an der Bibel gibt es einen Begriff dafür, dann heißt es, Gott will in dir Wohnung nehmen, durch seinen Heiligen Geist in dir einziehen. Ein ganz spannender Vorgang. Das bedeutet, dass er fortan dein Denken prägt, dein Verhalten prägt, dein Leben prägt, dir hilft bei dieser Ausrichtung, dir Kraft und Antrieb und Motor ist, weiterzugehen. Das ist das Ziel von Kennen. Andere meinen, es genügt so eine Busfahrerbeziehung. Ich sage dir, eine Busfahrerbeziehung genügt nicht. Für Jesus nicht. Fromme Soße so ein bisschen drüber. Und Distanzbeziehung genügt nicht. Vorsicht, Missverständnis Nummer zwei. Jesus spricht hier vor allem mit denen, die sich auf ihr Frommsein was einbilden und ihre Verdienste wie so Abzeichen tragen. Na, kennt ihr solche? Das sieht so im übertragenen Sinn aus, die sind hochdekoriert. Diese Menschen wollen Ansprüche geltend machen, eigene Ansprüche. Jesus sagt, kannst du knicken, geht, bringt nichts, gar nichts, nada. Solange ich nicht innen drinnen wohnen bei dir, kennen wir uns nicht wirklich. Und ein drittes Missverständnis, Vorsicht, die Tür ist nicht deshalb verschlossen, weil du zu wenig gebetet oder zu wenig gespendet oder zu wenig Bibel gelesen oder dich zu wenig engagiert hast. Und das alles hättest du nur getan, damit du im entscheidenden Augenblick bessere Karten auf der Hand hast. Kannst du knicken, bringt gar nichts. Deine Karten bringen nichts. Deine Abzeichen bringen auch nichts. Der Kontakt mit Jesus ist entscheidend wichtig. Aber nicht, damit wir mit unserem Frommsein trumpfen können, sondern damit Jesus mit seiner Liebe zum Zug kommt. Im entscheidenden Moment heißt es nicht, wir haben vor dir, sondern im entscheidenden Moment heißt es, du hast für uns. Ja, die Tür ist eng, aber breit genug für alle, die in dieser Richtung unterwegs sind und die sagen, ja, danke für Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Danke, dass ich mich von dir lieben lassen darf. Das war der zweite Punkt. Sei nicht so sicher. Wir wollen wieder einen kurzen Moment Stille haben und darüber nachdenken. Okay, dritter, letzter Punkt. Denk nicht so eng. Die Tafelrunde Gottes, ich weiß nicht, wie du das so, Kopfkino, ja, ein Ort für die Besten, die Frömmsten, die geistliche Elite, sie sitzen beieinander, unter sich. Denk nicht so eng. Wundere dich nicht, wenn einmal viel mehr Menschen da sitzen werden, als du dir vorstellen kannst. Und wundere dich nicht, wenn da mal Menschen sitzen werden, von denen du es nicht geglaubt hättest, dass sie da sitzen. Vom Osten und Westen, von Norden und Süden werden Menschen kommen und sich im Reich Gottes zu Tisch setzen. Natürlich ist das zunächst einmal eine Botschaft für die Zuhörer damals, für die Juden. Ja, die meinten, sie sind so der exklusive Zirkel und außer ihnen hat da keiner einen Platz. Jesus weitet den Blick und das muss für die Zuhörer damals extrem schmerzhaft gewesen sein. Vom Osten und vom Westen, vom Norden und vom Süden kommen die Menschen. Es sprengt unser geografisches Gebiet und unsere Zugehörigkeit zu unserem Volk, weil auch noch andere dabei sein werden. Ihr müsst euch vorstellen, das war für sie ein unerträglicher Gedanke. Denk nicht so eng. Für die, die auf ihre Rechte pochen, kann die Tür zu sein. Für andere, Unerwartete, kann die Tür weit offen sein. Wir lesen das in vielen Stellen im Neuen Testament. Das ist so ein Vorgeschmack auf Gottes Tafelrunde. Unglaublich, mit wem Jesus sich da an den Tisch setzt. Die Leute haben sich geärgert, mit wem er Gemeinschaft haben wollte. wen er kennenlernen wollte, so faszinierend. Ja, es werden viele gerettet werden aus allen Himmelsrichtungen. Ich habe gedacht, wir haben in der Zeit 2015, 16, 17, so in dieser Zeit, haben wir etliche wunderschöne Feste gefeiert hier in der Gemeinde Neues Leben mit Menschen aus vielen Nationen. Das war für mich so ein Vorgeschmack auf Gottes Tafelrunde. Wir haben super lecker gegessen, das waren Buffets, unglaublich. Und es waren Menschen aus allen Himmelsrichtungen vertreten. Das war für mich ein Vorgeschmack. Jeder kann dabei sein, ohne Vorbedingungen. Rasse, Nationalität, Hautfarbe spielt keine Rolle. Vorleistungen, Vorbedingungen, Vorerfahrungen, alles unwichtig. Das alles hat jetzt Konsequenzen für diejenigen, die schon so eine Einladung bekommen haben und mit Ausrichtung auf Jesus leben. Alle diese Menschen sehen in den anderen potenziell eingeladene Menschen, potenzielle Tischgenossen, mit denen man gemeinsam die Ewigkeit verbringen wird. Mein Nachbar, mein Arbeitskollege, mein Lehrer, mein Familienmitglied, alles potenzielle Tischgenossen. Sie wissen es vielleicht selbst noch nicht, aber ich darf Ihnen diese Einladung überbringen. Deshalb die Quintessenz dieser Begebenheit. Es wurde eine Frage gestellt: Wie viele werden es sein am Ende, die gerettet werden? Jesus antwortet nicht in Zahlen, er ist nicht die Auskunft. Er bringt in Bewegung. Zu ihm hin, er lädt dich ein, zu ihm nach Hause. Er wartet auf dich und hat dich schon lange auf seiner Liste. Gästeliste, Tafelrunde. Du hast ihn vor Augen, du bist fokussiert. Du kämpfst, du ringst. Du brauchst andere, die dir dabei helfen. Deshalb gibt es Gemeinde. Und du bist mit offenen Augen und einladenden Händen unterwegs und sehnst dich danach, möglichst viele andere mitzunehmen, auf das sein Haus voll werde. Amen. Jetzt nehmen wir uns noch letztes und drittes Mal kurzen Moment der Stille. Und dann bete ich. Ich bete. Lieber Herr, du forderst uns heraus. Du bist interessiert an Beziehungen mit uns. Es geht dir nicht um Zahlen und Statistik, es geht dir immer um den einzelnen Menschen, um jeden Einzelnen. Du hast Sehnsucht nach uns. Du willst uns dabei haben, weil du uns das schenkst, was uns sonst niemand schenken kann. Und du weißt es und wir haben es erkannt. Viele sind schon auf dem Weg. Viele sind schon bei dir an deiner Tafel, andere sind unterwegs. Ich bete, dass dieser Gottesdienst heute ein Schritt war auf dich zu, dass wir uns herausfordern lassen, den Fokus zu schärfen, dich vor Augen zu haben, deine Liebe für uns ganz persönlich wirken zu lassen und dann näher kommen. Danke, dass du uns Klarheit schenkst. Und danke, dass du uns eine gute Perspektive gibst. Bete, dass wir den Fokus auf der einen Seite auf dich haben, aber auf der anderen Seite auch die Menschen rings um uns nicht vergessen, sondern sie gern mitnehmen, sie zu dir hinlieben. sind gespannt, was du in der kommenden Woche vorhast mit uns und für uns, auch in diesem Sinn. Amen. Wenn wir jetzt nochmal miteinander singen, ein letztes Lied, dann ist es ein sehr, sehr guter Abrundung, weil wir noch einmal diesen wunderbaren Gott vor Augen haben, um den es geht. Genau, deshalb singen wir jetzt noch einmal. Also hier hören wir zu und du zu Hause kannst laut mitsingen.